Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ich muss gerade mal lauschen zum Geschirrspüler, den muss ich glaube ich nachher nochmal treten.
Was, du musst deinen Geschirrspüler treten? Wieso?
Weil der mal hängen bleibt.
Was, der Geschirrspüler bleibt hängen?
Ja.
Was ist das denn, so kein Plattenspieler?
Nee, der dreht nicht automatisch weiter zum nächsten Programm.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Hallo, willkommen zu Happy Shooting, Ausgabe 10 für Donnerstag, den 19. Oktober. Hier ist wieder euer Boris und ich habe wieder wen mitgebracht.
Yeeha!
Da ist er.
Der Cowboy kommt. Ne, Moment, ich war ja gar nicht in Texas. Zurück aus Ontario in Kalifornien.
Aus Ontario. Und unser Expo-Caster.
Der Expo-Caster hat es geschafft.
Yippie.
Yippie, ja, yay. Das war die Wahnsinnsaktion, sag ich dir.
Yo.
Ah, die Amis sind.
Aber bist du gut
verrückt
wieder angekommen?
Ja, es war alles gut. Also ein bisschen Hektik gehabt beim Auschecken aus dem Hotel. Morgens um 4 musste ich dann doch tatsächlich schon aus meinem Zimmer raus, damit ich den Flug noch kriege, der irgendwie um 6 ging. Und da ist dann irgendwie die Hälfte des Gepäcks stand vor der Türe. Die Türe war zu und die ging nicht mehr auf und mein Geld und mein Pass war noch drin. Und das hat dann doch zu viel Stress und Schweiß und Fingernägelkauen geführt, bis dann irgendwann der vierte Security-Mensch, der dann endlich da war, dann das auch nicht mit der Universalkarte aufkriegte und dann kam irgendwie langsam mal Mensch von Engineering an, der hat dann mit einem super Geheimkasten irgendwie das Ding geknackt und ich habe meinen Flug, glaube ich, um 10 Minuten nicht verpasst.
Wow.
Also ich bin dann so am Gate angekommen, aber Ontario war klasse, es war der Wahnsinn, also Podcaster. Lass
uns gleich mal genauer drüber reden. Ich würde sagen, wir geben mal kurz vor, was wir heute vorhaben.
Ach, du hast mich wieder gerettet. Ich renne immer so gern über die Themen drüber, aber das...
Genau.
Machen wir mal. Also, was hast du denn
noch
im Petto?
Du bist ganz im Stress.
Ja, und ich muss dir auch gleich mal danken, diese ganzen Themen, Das hast du alles jetzt mal so vorbereitet, weil ich immer noch völlig...
Zu viel der Ehre.
Völlig in der Hektik bin. Also du bist quasi auch die letzten 3 Wochen... der Retter gewesen und hast das Zeug immer schön vorbereitet und auf den Server gestellt und so und
Bist du auch per E-Mail erreichbar.
Ich bin auch jetzt wieder erreichbar und ich habe auch schon ein paar Hörerkommentare per E-Mail beantwortet und finde mich langsam wieder in den Alltag rein.
Okay, fangen wir kurz an. Also, als erstes wollen wir ein bisschen schnacken über Florida. Nee, Florida war es gar nicht, ne?
SoCal. Southern California, bitte.
California, genau. Ontario, California.
Richtig.
Dann habe ich ein ganz spannendes Interview gemacht mit dem Wolfgang. Da geht es um das Thema Dias-Scannen.
Richtig.
Dann wollen wir kurz ein paar Worte verlieren zu unserer Klo-Aufgabe.
Richtig. Die Aufgabe, sich ins Klo einzuschließen, 100 Bilder zu machen und dann... Ja, haben eine ganze Menge Zeug, was Hörer geschickt haben, Ergänzungen von, ja, über alle möglichen Themen, die wir in den letzten paar Shows hatten und Feedback von Hörern und ich denke mal, das wird dann auch schon richtig ausführlich werden, wenn wir da mal drauf eingehen.
Bestimmt. Also da haben wir jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Also sorry, wenn wir jetzt nicht alles beantworten, aber wir haben ja noch ein paar Sendungen vor uns.
Richtig. Ne? Und dann reden wir noch ein bisschen über die Möglichkeit eines Happy Shooting Foto Workshops.
Das ist gut. Da haben viele, viele gefragt. Also das fand ich richtig spitze. Viele haben geschrieben, jo, ich hätte schon grundsätzlich Interesse. Aber die meisten hatten natürlich schon noch ein bisschen Fragen. Wann denn, wo denn, wie teuer? Reden wir dann nachher mal drüber.
Ja, und dann haben wir noch ein paar Audiokommentare von Hörern. Und ich glaube, dann ist auch die Sendung schon wieder richtig randvoll.
Richtig fettvoll, genau.
Also.
Ja, fangen wir an. Chris, zurück aus Ontario, Kalifornien.
Ja, also ich erzähle es einfach nochmal. Genau, ich war auf der Podcast and Portable Media Expo. Der Grund, warum ich das immer durcheinander bringe, ist, dass es letztes Jahr noch die Portable Media and Podcast Expo war.
Ja, genau andersrum. Ne?
Aber das Thema Podcasting ist mittlerweile so wichtig geworden in den USA und es kommt auch hier langsam so dermaßen groß, dass die Expo jetzt eigentlich mehr ums Thema Podcasting ging und die Portable Media dann nur noch am Rande waren. Und das ist das, letztes Jahr hat man es dann im Nachhinein genannt, das Woodstock des Podcasting, also wo sich wirklich so, ist wirklich so, da treffen sich die ganzen Größen, alle aus dem Podcast-Business und
Und da laufen auch so ausgeflippte Typen rum. Ich habe gesehen, du hast ja so einen Expo-Caster-Podcast mit Video genau. gemacht.
Also wer da
mehr lief irgendwie der einzige Elvis-Imitator im Chicken-Kostüm rum.
The only chicken suit Elvis, genau.
Ja, genau.
Der war der natürlich war eher so der Gag am Rande. Also der hat halt irgendwie so als Farbtupfer zwischendrin. Aber das hätte es eigentlich nicht gebraucht, weil die ganzen Podcasts selber ja auch schon ganz bunte Gestalten sind. Und was dann am Rande dieser Expo auch noch passiert, ist die Preisverleihung für den Podcast Award. Und da ich den schon zum zweiten Mal bekommen habe für Tips from the Top Floor, das ist mein englischsprachiger Fotopodcast, habe ich dieses Jahr dann doch irgendwie mal die Beine in die Hand genommen und oder die Flügel unter den Arm und bin mal dahin, und um mir diesen Preis dann auch wirklich persönlich verleihen zu lassen.
Und hast viele bekannte Größen mal persönlich kennengelernt.
Genau, also wer mehr sehen will, vor allem auch sehen, ich habe da einen Videopodcast gemacht, der soll mal rübergehen auf expocaster.de. Und da gibt's ja, ich glaube, über 20 Videofolgen. Ich habe wirklich so von Leo Laporte über Father Roderick, über die Rumor Girls, über Cissy Chapman und also wer sich so ein bisschen in der ganzen Podcast-Reihe
auch... Der Trucker auch, war cool.
Trucker Tom, der sieht so zum Fürchten aus mit seinem Totenkopf-Tattoo auf dem kahlen Hinterkopf, aber der Mann ist so dermaßen nett, das ist also völlig klasse. Also diese ganzen Leute, wer so ein bisschen auch die englischsprachigen Podcasts verfolgt, der wird davon einige kennen. Und ja, das war einfach nur hochspannend, super Netzwerkmöglichkeiten. Also da werden noch vielleicht noch ein paar Dinge draus erwachsen. Da gibt's auf jeden Fall jetzt mal Brother Love habe ich auch getroffen, einen der ganz wichtigen großen Podsafe-Musiker.
Ah, stimmt, auf dem Flur, der erst gar nicht wusste, wer du bist, so richtig.
Nee, das war Jeff, so Jeff Smith,
das ist nochmal ein anderer.
Brother Love ist der Typ mit der großen Löwenmähne und der Sonnenbrille auf. Der ist, glaube ich, in Folge 5 oder 6 oder keine Ahnung. Also irgendwo habe ich den auch erwischt. Super Typ, möchte eine Deutschland-Tournee machen, hat mich gleich als Bassist angeheuert.
Ach nein.
Nee, also werden wir mal schauen, was da alles draus wird, weil ich spiele ja auch nur E-Bass. Also das ist auf jeden Fall alles irgendwie richtig super. Klasse gewesen. Du merkst, ich bin völlig hippelig und begeistert und könnte eigentlich jetzt stundenlang darüber erzählen. Also expocaster.de, da könnt ihr das Ganze sehen als Videopodcast. Und ja, dann gibt es noch ein bisschen Video, wo ich dann auch selber eher noch mit drauf bin, und das ist dann bei den Rumor Girls, weil mit denen habe ich nämlich noch anschließend an die Expo noch einen Tag in Disneyland verbracht. Und die Rumor Girls sind also auch, die machen einen Videopodcast.
Du wolltest sagen, einen halben Tag bei Disney und einen halben auf dem Highway.
So ungefähr. Also Frank, der Freund von Carla, von dem einen Rumor Girl, der meinte, it was a day of almost there. Ein Tag des beinahe Dortseins, weil wir dann doch viel Zeit verbraucht haben, um überhaupt reinzukommen. Das ist eine der Erinnerungen. Neben dem ganzen Spaß, den wir da hatten und die ganzen Rollercoaster und sonstigen Sachen, die man da so fahren kann, war es einfach viel Warterei, viele Schlangen. Das ist aber super.
Na
aber
gut.
Okay, nee, das muss man mal mitgemacht haben. Mir hat mal vor Jahren schon jemand gesagt, wenn du verstehen willst, warum die Amis so ticken, wie sie ticken, dann musst du auch mal Disneyland gesehen haben, und da hat er recht. Naja, gut, für uns Deutsche ist das dann doch ein bisschen ungewöhnlich zum Teil, aber das macht es auch spannend.
Und natürlich nicht zu vergessen.
Aber du hast auch ein interessantes Fotothema da, ne? Du hast ja noch eine Flickr-Group offen vom ExpoCaster.
Genau, also von expocaster.de, von der Website rechts, gibt es so eine Fotogalerie-Link, der führt dann nach Flickr. Ah,
und genau. Ich habe dort, ich war ja quasi dort so der offizielle Fotopodcaster und damit auch gleich akzeptiert als der Fotoprofi. Also die Leute haben sich dann auch gerne von mir ablichten lassen, und ich habe dann auf zwei Partys, da gab es also an einem Abend gab es zwei ganz legendäre Partys, die Dawn and Drew Party, mit denen habe ich übrigens auch ganz nett geredet. Mhm. Das ist ja auch so Podcast-Urgestein, die beiden. Und die haben eine Party geschmissen, wo ich viele Porträts fotografiert habe, Lowlight-Fotografie, also wirklich mit ganz wenig Licht. Dann gab es noch die Libsyn-Party. Libsyn ist eine Firma, die so ein bisschen Podcast-Hosting macht in Amerika. So ungefähr das, was podhost.de hier macht.
Aha, okay.
Und die haben auch eine ziemlich wilde Party geschmissen, und auch da habe ich viele Porträts mitgebracht. Und
War das die Party, wo du das Eis kennengelernt hast?
Nein, das war die Don and Drew Party. Die haben da so ein Trockeneis, gekühltes Eis, was man dann so als Kügelchen irgendwie so, das schmilzt dann im Mund. Also das ist wunderbar. Dip and Dots heißt das. Wer mir da aus USA mal ein Kistchen schicken will, soll das gerne tun. Nee, auf der, die Lipsin Party war insofern klasse, dass dann gegen Ende, ja, da war ich dann leider schon weg, das hätte ich gerne miterlebt, kam dann irgendwie acht Mann hoch, die Security vom Hotel, und hat die Party beendet. Wegen Lärmbelästigung und sonstigen Belästigungen. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, auch die Porträtfotos werden da nicht so viel der Details preisgeben. Aber trotzdem, also es war klasse, es hat Spaß gemacht, es war super und naja, schauen wir mal. Also nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall wieder dort. Mhm.
Und beim Fotografieren, bei der Partyfotografie, ich meine, wo wir schon mal gerade einen Fotopodcast machen.
Oh, stimmt, das passt
da, ja zum Thema. Da hast du deinen 50mm 1,8.
Genau, das bezeichne ich immer so ein bisschen als das Geheimtipp-Objektiv für Canon Spiegelreflexkameras. Das ist das 50mm Festbrennweitenobjektiv mit Lichtstärke 1,8 Mark II, also 2, römisch 2 dahinter.
Die erste Version hatte, glaube ich, ein Metall-Bajonett.
Ne? Die erste Version war ein bisschen stabiler gebaut und ja, aber das Objektiv ist nicht so richtig stabil, ein bisschen klapprig, plastik und wiegt nichts und so weiter. Das macht mein Rechner hier Geräusche. Macht seltsame Dinge. Egal, also das Objektiv, ja, ist nicht toll gebaut, aber das Glas, was drin ist, also die Linsen, sind sehr gut und das kostet weit unter 100 Euro. Ich glaube, gibt es für 80 Euro ungefähr, vielleicht sogar schon für 70. Wie gesagt, eine Festbrennweite ist mit 1,8 extrem lichtstark. Und das im Zusammenhang mit der Kamera auf ISO 1600, dann noch eine schöne White Balance, also Weißabgleich von Hand gemacht. Und was habe ich denn dann noch gemacht? Nö, das war's eigentlich. Also das im Zusammenhang und dann bei ganz wenig Licht fotografieren, da kannst du irrsinnig stimmungsvolle Porträts machen. Und die Leute fühlen sich dann, und zwar ohne Blitz, das ist das Thema.
Ich wollte gerade sagen, eben keinen Blitz dazu nehmen.
Nee, kein Blitz. Und die Leute fühlen sich dann da auch gar nicht so eingeschüchtert, weil, ja, das blitzt ja nicht und das ist nicht so, weißt du, wenn er da rumblitzt auf einer Party, dann weiß jeder, oh, hier ist ein Fotograf unterwegs. Nee, und dann, ja. dann weiß jeder da, oh, jetzt ist ein Fotograf unterwegs und, ah, nee, ich weiß nicht. Und dann fühlen sich alle nicht so ganz wohl und dann kommst du mit der Kamera und dann, und wenn du aber so ein bisschen mit so einer fast dunklen, mit so einer schwarzen Kamera daherkommst, die sieht man ja fast nicht da. Und dann noch einfach nur Klick und dann passiert halt irgendwas. Die Leute waren total entspannt, die hatten gute Stimmung. Ich war eben, wie gesagt, als der Fotograf da auch akzeptiert. Das hilft auch, dann vertrauen dir die Leute doch eher. Und das hat wunderbar funktioniert. Also ich bin richtig froh und stolz auf die Bilder, die dabei rausgekommen sind.
Also einfach auf expocaster.de und dann rechts auf den Flickr-Link.
Genau, da heißt glaube ich nicht Flickr, da heißt glaube ich Bildergalerie, aber...
Oder Bildergalerie, aber da führt zu Flickr dann.
Ganz genau.
Na, so, prima.
Jetzt hast du ein Thema vorbereitet zum Thema
Diascannen. Ganz genau, und das ist eine ganz witzige Geschichte und zwar, ich selber habe ja nun keine Dias, also ich habe glaube ich... Ach, ganz früher habe ich, glaube ich, mal ein oder zwei Dia-Filme
weißt
gemacht.
Weißt du, wie der Spanier sagt zu
nee.
Schöne Urlaubsbilder?
Nee.
Buenos Dias. Das war, glaube ich, einer der dümmsten Fotowitze.
Oh wei.
Nee, lass mal weg, also weiter. Entschuldigung. Ach, der Asse.
Ja.
Und weißt du, wie der Spanier zu Frohe Ostern sagt?
Das heißt, hat es nichts
mit Iris?
Genau.
Ah, super. Also, zurückspulen, löschen, nochmal. Also.
Jetzt geht's aber ab. Du kannst den Alkohol jetzt zur Seite tun.
Ich habe keinen Alkohol. Ich habe hier Wasser. Weil mein Frosch im Hals ist heute irgendwie ganz besonders schön.
Was habt ihr für Wasser in Tübingen?
Das liegt nicht im Wasser. Okay, jetzt mach mal. Thema, wir haben nicht so viel Zeit heute.
Also los. Ich selber hatte ja kaum welche, aber mein Vater hatte eine ganze Menge gemacht. Und der hatte die irgendwann auf dem Dachboden gelagert. Und eines Tages hatte er mich dann mal angerufen und meinte so ganz nebenbei, er hätte jetzt auch irgendwie zig Dias weggeworfen, weil die sind alle kaputt gewesen.
Ach du Scheiße.
Da sind mir ja fast die Fußnägel hochgerollt. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht hätte ich nochmal drauf geguckt, vielleicht hätte man noch irgendwas retten können oder so. Und da habe ich gedacht, wie machen das denn andere? Wie retten die die rüber? Und eine tolle Möglichkeit wäre es ja nun, wenn man sie einfach digitalisiert, quasi ins digitale Zeitalter rüber retten und ganz normal in die Sammlung auf dem Computer oder auf Datenträger, Festplatte, DVD, was auch immer, sichern. Und da hatte ich mal mich ein bisschen mit befasst, weil ich hatte dann auch überlegt, ja, könnte ich ja mit einigen Negativen vielleicht mal machen. Es geht ja auch, man muss ja nur invers schalten und so. Und da habe ich mir einen schönen Scanner gekauft, einen Flachbettscanner, der auch so eine Durchlichteinheit eingebaut hat. Und da kann man gleich so einen ganzen Streifen mit scannen. Habe das irgendwie 2-3 Mal gemacht, aber die Ergebnisse, das war nicht so toll. Und naja, bis das Ganze dann aufgebaut und eingelegt und gescannt ist, das ist alles viel zu lahmarschig.
Da musst du richtig arbeiten, ja.
Oh, das ist nervig wirklich. Und wenn du dann richtig, wenn ich mir jetzt vorstelle, Leute haben da einige zig oder 100 Dias, dann das wird nie fertig. Und da habe ich mal irgendwann einen Bericht in der CT gelesen und auch in einigen Newsgroups und in Foren, dass die Leute dann auf richtig kuriose Ideen kommen. Also die simpelste, die mir noch so erschienen war, man baut einfach den Dia-Projektor auf, wirft das Dia auf die Leinwand und fotografiert mit der digitalen Kamera einfach von der Leinwand ab.
Kann man theoretisch machen, ja.
Da hast du linke Hand, hast du die Bedienung von deinem Projektor, immer so klick, klick, nächstes Bild. Rechts hast du die Fernbedienung von deiner Kamera, klick, Foto gemacht, fertig.
Dann solltest du aber möglichst nah beim Projektor sein, wegen der Achse, ansonsten hast du nachher so verzerrte Bilder, perspektivisch
verzerrte Bilder. Damit es halt nicht verzerrt ist.
Ja.
Und deswegen, und weil natürlich die Leinwand auch eine Struktur hat und das deswegen alles nicht so richtig toll ist, sind andere dann wieder noch einen Schritt weiter gegangen, haben die Leinwand ganz weggelassen und haben gesagt, dann baue ich doch einfach in den Projektor eine etwas dunklere Lampe ein, damit der nicht so hell leuchtet. Und dann haben die Kamera direkt vor den Projektor und in den Projektor rein fotografiert.
Aha. Da brauchst du aber dann so Makroobjektivs oder sowas in die Richtung.
Ja, vermutlich. Also du fotografierst dann direkt das Lichtbild quasi ab.
Also, ja, das ist ja interessant.
Kommt aus dem Projektor raus, durchs Objektiv, vom Projektor in das Objektiv von der Kamera auf den Sensor.
Ja, wenn man die Sachen in Magazinen hat, warum nicht? Weißt du, muss man schon nichts umfüllen und so. Ja.
Genau. Und das habe ich mir aber wieder gedacht, oh Mann, jetzt da an dem Projektor rumschrauben und machen und tun. Und dann habe ich was ganz Geniales gelesen und was das ist, ich würde sagen, da spielen wir einfach mal das Interview ab, denn ich hatte die große Chance, den Macher von dieser Idee mal ans Telefon zu kriegen und den habe ich gleich ein paar Fragen gefragt. Und da erklärt er auch selbst, wie er das Problem für sich gelöst hat und dann hört ihr mal, wie viele Dias manche Leute so haben. Ich habe ja heute ein kleines Interview vor. Es geht um eine ganz geniale Konstruktion, die ich im DSLR-Forum gefunden habe. Von einem User und mit dem bin ich jetzt verbunden. Hallo Wolfgang.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, gerne. Es wundert mich, dass man da auf Interesse gestoßen ist bei meiner Bastelei.
Ja, du wirst sehen, da wird noch ganz viel Interesse auf dich zukommen. Vielleicht erstmal ganz kurz, wer bist du eigentlich?
Ja, also mein Name ist Wolfgang, ich bin aus dem Saarland. Und wie was man vielleicht an der Stimme oder an Slang hört, ich bin 42 Jahre alt, fotografiere seit dem 16. Lebensjahr über analoge Spiegelreflex bin ich zum digitalen Fotografieren gekommen. Das mache ich jetzt seit etwa 4 Jahren, zunächst mal mit einer A1 von Minolta und bin dann umgestiegen auf die D7D von Minolta, einfach aus dem Grund, weil schon Objektive vorhanden waren von Minolta. Ich hatte also vorher auch eine Spiegelreflex, eine analoge.
Ja, das machen und viele, dass die analog dann die Objektive weiterverwenden und sich halt einen passenden Digitalbody holen. Wie bist du denn grundsätzlich an die Fotografie gekommen?
Grundsätzlich an die Fotografie gekommen bin ich eigentlich über eine Ritschratsch-Klick in der Akpamatik. Vielleicht kennt die noch jemand, die mit dem schönen roten Auslöser. Und ganz speziell hat mich daran gefreut, sage ich mal, dass ein Cousin von mir auf mich zukam und sagte, hey, du hast doch da so eine Pocket-Kamera, kannst du mir die mitgeben?
Ja.
Ich werde Fallschirmspringen. Und der hat also beim Fallschirmspringen mit dieser Pocket-Kamera Bilder gemacht. Die hat er in der Hosentasche stecken. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich irgendwann gesagt habe, das nächste, was ich bekomme, ist wirklich eine richtig gute Kamera. Und habe mir dann von meinem ersten selbstverdienten Geld mit 16 Jahren eine Minolta XG9 gekauft, die immer noch in meinem Besitz ist.
Ja, Wahnsinn. Ja. Aber die war noch nicht beim Fallschirmsprung dabei.
Nein. Die hat natürlich auch einiges mitgemacht und miterlebt und war mit auf Reisen. Aber Fallschirmsprung ist weder die Kamera noch ich.
Ah, super. Und seit 4 Jahren machst du jetzt digital?
Ja, seit 4 Jahren, wie gesagt, zuerst mal mit der kompakten von Minolta. Die habe ich mir gekauft, weil ich diese kleinen Friemelkameras nicht wollte, mit denen man zum Beispiel mit dem Zahnstocher die einzelnen Funktionen bedienen muss. Und ich wollte was in der Hand haben, weil ich das einfach von der Spiegelreflex her gewohnt war.
Ja,
und als Minolta sich dann verabschiedet hat aus dem Spiegelreflex-Sektor, habe ich mich dann dazu entschieden, eine digitale Spiegelreflex noch zu kaufen, schnell, bevor man dann die Objektive im Schrank hat und die dann ganz verstauben.
Genau, und da kommen wir ja schon zum Punkt analog. Hast du Negative gemacht oder hast du viele Dias gemacht?
Also ich habe hauptsächlich Dias fotografiert.
Jawohl, wie viele hast du da so?
Das dürften mittlerweile so um die 25.000 sein.
25.000 Dias?
Ja.
Wie hast du die denn archiviert?
Die sind alle, also größtenteils zunächst mal in Universalmagazinen und später bin ich dann umgestiegen auf diese verschützsicheren Magazine von Agfa CS.
Aha.
Die stehen jetzt bei mir hier im Arbeitszimmer auf dem Regal und das füllt dann doch in 5er Reihen gestapelt übereinander 2 Regalböden von etwa 2,40 Meter Länge.
Ach, du ahnst es nicht.
Ja, das ist schon ein bisschen was zusammengekommen.
Guckt man sich die ab und zu nochmal an?
Ja, ich habe jetzt also gerade aufgrund dieses Dia-Scanner-Baus mal wieder ein paar Kisten
rausgekramt. Zu dem wir gleich kommen wollen, genau. Ja,
und die dann durchgeschaut. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass ich halt Bilder und oder Dias, die ich früher mit Begeisterung angeschaut habe, heute am liebsten wegwerfen will. Aber das ist halt, die Erinnerung hängt dran und so hebt man dann doch einiges auf, was man beim Digitalen einfach mit der Entfernen-Taste mal beseitigen würde.
Ja, die Nostalgie siegt, wenn man was in der Hand hat, ne?
Ja.
Was hast du denn schon ausprobiert, um diese Bilder in die digitale Welt rüber zu retten? Also welche Möglichkeiten hast du da schon mal versucht oder in Betracht gezogen?
Ja, also anfing das eigentlich auch dadurch, dass ein befreundeter Schulkollege von mir, der auch sehr fotobegeistert war und mit mir praktisch den Einstieg da in die Geschichte gemacht hat, auch gleichzeitig Diplom-Informatiker ist. Und der hat mich dann angesteckt mit dieser digitalen Sache, konnte mich allerdings zunächst nicht so ganz davon überzeugen, weil ich ein bisschen mit dem Computer auf dem Kriegsfuß stand. Für mich war ein Computer immer Zeitdiebe, weil es immer eine Zeit für mich gebraucht hat, um mich da überall einzuarbeiten.
Ah, okay.
Und so nach und nach hat er mich dann doch überzeugt und der hatte natürlich das nötige Equipment, um da Dias optimal einzuscannen, nur sprengte das den Preisrahmen bei mir.
Und was hatte der da? Wahrscheinlich so einen richtig professionellen Dias-Scanner oder sowas?
Ich weiß jetzt also die Bezeichnung, aber es ist einer der hochwertigen Nikon-Dias-Scanner, die der benutzt.
Okay.
Für die Dias einzuscannen. Das sind also schon ganz tolle Ergebnisse. Was mich da auch ein bisschen geschockt hat, ist, dass die Dateien riesig groß sind, also teilweise bis zu 40 Megabyte.
Jawohl.
Bei einem Dia. Und Hammer. Das ist dann schon problematisch und das hat also auch meinen Rahmen gesprengt. Also sowohl von der Vorstellung her, was ich bewerkstelligen will, als auch von der preislichen Seite her. Scanner zu teuer und der Aufwand, den man betreiben muss mit speziellen Karten im Rechner und dergleichen mehr.
Ah, okay,
ich hätte also den Rechner enorm aufrüsten müssen mit Festplatten und dergleichen. Das war mir dann einfach zu teuer. Und dann habe ich dann halt nach Alternativen gesucht.
Genau, und da kommt jetzt nämlich der Härtefall. Jetzt hast du eine Alternative gesucht und das ist jetzt genau der Punkt, den habe ich im Forum gesehen. Du hast im Prinzip etwas gebaut aus einem Dia-Scanner oder aus einem Dia-Scanner-Zubehör und das Ergebnis könnte man vielleicht bezeichnen als ein Dia-Repro-Stativ. Mit Durchlicht ja,
so
oder
in
sowas.
In etwa würde ich das auch sehen. Ja. Das hat sich also so ergeben, dass ich mir irgendwann mal einen Scanner gekauft habe, einen Flachbettscanner, ja, der recht günstig war. Und es ging mir eigentlich nur darum, Dokumente zu vervielfältigen. Ich hatte einen schwarz-weiß Laserdrucker und wenn man da irgendwie mal was schnell zu fotokopieren praktisch hatte, war keine Möglichkeit vorhanden. Und so hat man dann mit dem Scanner das Ganze eingescannt und konnte das mittels einer Taste direkt an den Drucker schicken. Jupp. Und das war der Grund, dass ich mir den Scanner angeschafft habe. Und diese Durchleuchteinheit, die war bei diesem Scanner dabei. Und das habe ich dann auch mal versucht. Allerdings habe ich dann den Versuch noch 4 Stunden abgebrochen, weil die Ergebnisse einfach nicht zufriedenstellend waren.
Das heißt, das ist eine einzelne Durchlichteinheit, also die ist lose, die ist nicht im Scanner eingebaut?
Nein, die ist nicht eingebaut, die wird auf den Scanner aufgelegt.
Okay.
Und das Dia wird dann von dieser Durchleuchteinheit beleuchtet. Da ja, wird die innere Beleuchtung des Flachbettscanners abgeschaltet und der Schlitten tastet dann über diese Durchleuchteinheit praktisch das Dia ab.
Ah, okay, alles klar.
Ja. Die Ergebnisse waren allerdings mehr als...
War nicht so prickelnd.
Nee, das war also nicht das Gelbe vom Ei, wenn man so schön sagt.
Ja, da kann ich sagen, ich habe Ähnliches versucht mit Negativen. Ich habe mir auch so einen Scanner geholt, der hat eine im Deckel eingebaute Durchlichteinheit, dass man so einen ganzen Negativstreifen reinbringen kann und dann eben gleich so 4 Negative am Stück macht. Habe ich dann auch bleiben lassen.
Ja.
So, und jetzt hast du was draus gebastelt. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, das hat zuerst mal noch eine Zeit gedauert. Und zwar habe ich mir dann irgendwann mal doch überlegt, dass ich mal das Internet bräuchte vor etwa einem halben Jahr. Habe ich mich auch relativ lange gezogen davor. Und dann kam auch dazu, dass ein Schwager von mir einen recht guten Rechner zusammengestellt hat. Der ist also auch mit der Materie vertraut und macht das also auch beruflich. Und dann habe ich mich dann so durchgerungen, Internet ins Haus zu bekommen. Und habe dann mal gesucht im Internet, was es da für Möglichkeiten überhaupt gibt und bin dann zuerst mal auf eine Idee gestoßen, einen Dia-Projektor umzubauen, wo man dann mittels Kamera das Dia aus dem Dia-Projektor abfotografiert.
Das habe ich auch schon oft gelesen, ja.
Ja, das scheint also auch ganz gute Ergebnisse zu ergeben. Und dann ist mir dann eingefallen, halt, ich habe da noch irgendwo diesen Durchlichteinsatz liegen, habe den da wieder rausgekramt. Und aufgrund meines zweiten Hobbys, ich bin nämlich noch ausgebildeter Funkamateur.
Ah, schau an, okay.
Ein bisschen mit Elektronik bewandert. Und dann fing ich dann an, mal diese Durchlichteinheit in Betrieb zu nehmen. Man musste auch ein bisschen tüfteln, weil man nicht genau wusste, wie die Belegung ist und mit welcher Spannungsversorgung das Ganze läuft. Aber das war relativ einfach rauszufinden. Und habe dann das Ganze einfach mal angeschlossen an ein Netzteil. Das wurde dann mit 12 Volt betrieben. So, und dann hatte ich den Grundstock eigentlich schon für meinen Abfotografen hatte ich schon. Und das andere Teil stammt von einem uralten Schwarz-Weiß-Vergrößer. Ich glaube, von der Firma Jobo war das Ding. Das habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Das ist also bestimmt auch schon 25 Jahre alt. Und ich habe da zwar auch die ein oder anderen Schwarz-Weiß-Vergrößerung damit gemacht, aber das war halt auch von der Optik her nicht so besonders. Und dann habe ich mir nur diesen Ständer aufgehoben, weil ich irgendwann auch mal alte Fotos abfotografiert habe damit. Und das kam mir dann sehr gelegen. Und dann habe ich dann damit ausprobiert, habe also mit dem Makroobjektiv die Abstände dann so geändert, dass man auf diese Durchlichteinheit praktisch genau in Dia abfotografieren kann und habe dann noch zusätzlich rechts und links von dieser Durchlichteinheit mit einer schwarzen Folie, eine etwas dickere Plastikfolie, das abgeklebt, sodass nur noch das Dia an sich beleuchtet wird. Okay. Und das kann man jetzt dort einklemmen und kann man dann mittels der Digitalkamera dort abfotografieren.
Also für alle, die sich das noch nicht bildlich vorstellen können, wirst du mir bestimmt nochmal ein Bild geben, was ich in den Blog stellen kann. Das muss man sich jetzt vorstellen, es ist eine Durchleuchteinheit, die legst du unten auf den Boden.
Ja.
Die fängt an zu leuchten, weil du da ein 12-Volt-Netzteil dran gemacht hast.
Genau.
Oben drauf legst du das Dia. Ja. Seitlich ist es abgedeckt mit schwarzer Pappe, dass es auch wirklich nur unter dem Dia leuchtet.
Ja.
Dann hast du aus einem alten Schwarz-Weiß-Vergrößerer das Stativ genommen und da die Kamera drauf montiert. Das ja, heißt, die zeigt senkrecht nach unten auf das Dia.
Genau.
Und das Ganze ist alles so eingestellt, dass du möglichst genau das Dia im Sucher hast.
Ja, genau. Ich kann also das in der Höhe stufenlos verstellen. Mhm. Und die Kamera stellt also ohne Probleme auch mit dem Autofokus scharf. Das ist also so kontrastreich, das Tier, dass das also Klasse. Bisher mal keine Probleme gab.
Was für ein Objektiv und, benutzt du da?
Das ist ein Tamron, ein 90 mm Makroobjektiv von okay. der Firma Tamron.
Wahrscheinlich wegen der geringen Entfernung dann. Also Makro ist wahrscheinlich erforderlich, ne?
Ja gut, da gibt es ja die Möglichkeit, man kann ja notfalls auch noch zwischen ein Zoom-Objektiv Zwischendinger zwischensetzen oder ähnliches. Ich denke, das geht auch mit dem Normalobjektiv oder mit dem Kit-Objektiv. Aha. Dürfte das also kein Problem sein, wenn man dort einen Zwischenring dazwischen setzt zum Beispiel.
Stimmt, auch eine Idee.
Aha. Ja.
Okay, also wenn der Hörer da draußen das nachbauen möchte, dann braucht er ein möglichst gleichmäßiges Licht von unten. Also so eine Art Miniaturleuchttisch. Da hast du, glaube ich, noch einen Tipp.
Ja, da gibt es die Möglichkeit, wie gesagt, anscheinend von der Firma Kaiser gibt es so einen kleinen Leuchttisch zu kaufen.
Okay.
Im Forum hat also jemand das nachgebaut und hat da sich so einen kleinen Leuchttisch der Firma Kaiser, so eine kleine Durchlichteinheit gekauft und das damit dann bewerkstelligt. Und er schrieb dann das Teilsaal also für 20 Euro zu erwerben.
Ja, das
und
geht.
Mhm. Das ist ja doch ein angenehmer Preis, sage ich mal.
Ja, das kann man machen.
Relativ günstig, das Ganze. So, und dann anstatt eines Repro-Ständers oder Ähnlichem kann man dann auch ein Stativ verwenden, mit dem man dann die Kamera über die Durchlichteinheit aufbaut.
Ja, das muss im Grunde genommen auch nichts Dolles sein. Hauptsache, man kommt weit genug weg, dass man fokussieren kann, ne?
Ja, genau. Also ich bin da mit dem Objektiv in einem Abstand, also mit dem Makroobjektiv in einem Abstand von etwa 20, 25 Zentimeter vom Dia weg.
Hm.
Das geht also ohne Probleme.
Also könnte man sagen, wenn man jetzt schon eine digitale Kamera hat, man braucht im Grunde genommen nur etwa, schätzen wir mal, 20 Euro für so eine Durchlichteinheit und ja, ein paar Euro 50 für ein Stativ. Oder man bastelt sich irgendwas aus dem Besenständer.
In der Art, also da gibt es bestimmt Möglichkeiten, sich die Kamera irgendwo zu befestigen, sei es mit einer Klemme am Tischbein oder Ähnliches, wenn man sich da behelfen will. Da gibt es bestimmt die eine oder andere Lösung noch. Und oft ist es doch so, dass Fotografen ein oder mehrere Stative zu Hause haben und sowas kann man dann halt auch eventuell mal umbauen. Also ich habe da einige Sachen schon gesehen im Forum, die sich da direkt an Bastelarbeit gemacht haben, das eine oder andere dann schon um- oder nachgebaut haben und das hat mich also überrascht.
Ja, du siehst, das zieht Kreise, ja. Ja, super. Bilder von dem Aufbau, also von dem Making-of, wie das Ganze aussieht und vielleicht mal ein, zwei Ergebnisse, kannst du mir mal zuschicken?
Ja, kann ich tun.
Da gebe ich dir nachher noch eine E-Mail-Adresse.
Ja. Das ist kein Problem.
Jetzt fällt mir ja bei der Erinnerung an 25.000 Dias, fällt mir jetzt doch noch ein, wie schnell bist denn du damit?
Ja, wenn man mal die Grundeinstellung hat, kann man also ein Dia-Magazin, also ein 36er Dia-Magazin, sage ich jetzt mal, ein Dia-Film, denke ich schon, dass man den in einer Viertelstunde etwa eingescannt hat, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt.
Wow.
Bei mir ist es so, dass immer mal wieder irgendwelche Dias in Erinnerungen gerufen werden durch irgendwelche Artikel, die man liest und denkt, na, das wäre ganz nett, wenn man die jetzt mal auf dem Computer anschauen könnte und dann picke ich mir die dann irgendwo raus und scanne die dann einzeln ein. Also es ist nicht so, dass ich mein ganzes Archiv irgendwann mal digitalisieren will.
Nee, nur Stück für Stück.
Ja, genau.
Was nötig ist.
Was gerade so interessant
ist. Ja, super, Mensch, danke, dass du da Zeit für das kleine Interview gefunden hast. Ich fand's super spannend. Mhm. Ich denke mal, die Leute draußen auch. Und ja, ich gebe dir einfach mal das letzte Wort, wenn du möchtest.
Ja, freut mich, wie gesagt, dass das so eine Resonanz gefunden hat. Einen kleinen Tipp noch, man sollte also das Zimmer abdunkeln, wenn man sowas macht. Es muss nicht ganz dunkel sein, aber man sollte irgendwo doch schon das Zimmer ein bisschen abdunkeln, sodass das Hauptlicht praktisch durch das Dia fällt. Und man kann ein bisschen experimentieren. Manchmal ist es sinnvoll, das Dia, ich sag mal, seitenverkehrt einzulegen, weil das Dia an sich immer zwei Seiten hat. Und die kann man also erkennen, wenn man schräg über das Dia drüber schaut, die eine ist also ganz spiegelglatt und die andere ist ein bisschen in Art Relief ist da zu erkennen.
Ja.
Und manchmal ist das Ergebnis besser, wenn man das Dia mit der Reliefseite nach oben legt, dass man von oben keine Spiegelung hat.
Ach, guck an.
Und das sind nur so kleine Tipps und das ist das, was ich bisher an Erfahrung mit dieser Sache gesammelt habe. Und ich habe also auch zuerst in JPEG fotografiert. und bin dann zu übergegangen und habe diese Diascans, wenn man es mal so nennen darf, mit im RAW-Format abfotografiert. Wenn man sich dann anschließend noch sehr, sehr viel ändern lässt und vor allen Dingen an den Farbtemperaturen, die sind sehr, sehr hart. Man kann also da noch sehr viel verändern und das noch als Tipp zum Abschluss. Also ich würde die Scans dann im RAW-Format machen auf jeden Fall.
Super. Ja, Mensch, dann vielen Dank und ja, viel Erfolg mit der Konstruktion. Ne?
Ja, danke sehr.
Alles klar, dann mach's gut. Tschüss.
Ja, ebenso. Tschüss.
Wow. Das ist ja mal der Hammer. Also, ja.
Ist das der Hammer? 25.000 Dias?
Ja, nicht nur die Anzahl der Dias, aber auch seine Methode. Und Wolfgang, du hast ja aber ganz schön ein cooles Ding zusammengebaut. Also.
Hammer, ne?
Allein
auf diese Idee musst du erstmal kommen.
Ja, wir haben mal ein Bild von dem Aufbau in die Shownotes getan, also auf happyshooting.de. Unter der heutigen Folge Nummer 10 findet ihr da auch ein Bild, dann könnt ihr euch das Setup mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist schon da.
Er hat mir auch gestattet, das auf Flickr hochzuladen, das heißt, in der Flickr-Group findet ihr die Fotos dann auch.
Oh, das ist cool.
Genau, er hat selber keinen Flickr-Zugang und da habe ich das für ihn schnell gemacht.
Ja, boah, jetzt haben wir wieder eine Überleitung, wo wir gerade von Flickr reden. Die Kloaufgabe. Ich bin ja völlig begeistert, dass in unserer Flickr-Group dann doch tatsächlich schon einige Bilder gelandet sind von Leuten, die die Kloaufgabe gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt wirklich 100 Bilder gemacht haben, aber es ist schon ziemlich cool, was da rausgekommen ist.
Also einige haben ja zugegeben, dass sie dann bei 50 oder 70 oder sowas aufgehört haben.
Dann wird es auch richtig schwierig. Aber wenn man dann durchhält, dann kommt der Durchbruch. Naja, aber egal.
Macht nichts. Dabei sein ist alles.
Naja, klar.
Aber hast du mal die Bilder gesehen? Da sind richtig klasse Sachen dabei.
Ja.
Und weißt du, was ich besonders toll finde an den Bildern? Hm? Und zwar gibt es hier ein Bild von Harald Böttger, glaube ich, ist das. Mhm. So von unten am Klodeckel hoch am Papier fotografiert.
Ja.
Und da schreibt er, lass mich kurz gucken, genau, ist mit der kleinen Ixus gemacht. Kleines Klo, kleine Kamera. Und das finde ich mal klasse, weil viele Leute sagen immer, ah ja, okay, wir machen immer die kleinen Kompakten so schlecht und so weiter. Ja, aber eigentlich eher nur aus technischer Sicht, also was Bildrauschen und Gestaltungsfähigkeit mit der Blende angeht und sowas. Es zeigt aber ganz klar, wenn man die Kamera richtig einsetzt, kann man damit auch richtig tolle Fotos machen.
Natürlich, klar. Also es geht im Wesentlichen um die Bildkomposition. Also Bildkomposition ist schon mal 80% des Bildes, der Rest ist Technik und ja.
Ganz genau.
Ja, gut. Nee, es sind auch ein paar Klasse dabei. Was mir sehr gut gefällt, ist das Bild von, oh, jetzt muss ich mal kurz aufmachen, das ist jetzt mal wieder richtig schnell hier, von Matz 300.
Das von oben, ne?
Woher das Klo von oben? Das habe ich gesehen. Und durch die Kachelung des Fußbodens denkst du zuerst, das ist die Wand. Und dann, also bei mir ist da so auf den ersten Blick so die Perspektive dann nach einer Sekunde oder zwei plötzlich umgeklappt.
Ja,
weil ich dann erst erkannt habe, was da eigentlich abgeht.
Also, so ging es mir auch. Ich dachte auch erst, was hat er denn auf dem Fußboden liegen?
Jetzt frage ich mich, wie macht er das? Ist er da auf dem Schrank gesessen? Oder?
hat er geschrieben. Und zwar ist er wohl auf die Waschmaschine oder den Trockner, der daneben ist.
Ach, da steht es ja, auf die Waschmaschine. Drückt er die Kamera an die Zimmerdecke, damit nichts verwackelt.
Genau, also richtig akrobatisch dabei.
Das ist klasse. Also das gefällt mir. Das gefällt mir. Aber auch die anderen. Also jetzt wollen wir hier niemanden zu kurz kommen lassen. Das ist alles... Wow, auch dieses eine Mosaik mit ganz vielen, da hat sich einer nicht entscheiden können, welches Bild er dann wirklich nimmt. Hat dann gleich
ja, mal irgendwie er hat sich entschieden, das gleich daneben mit diesen
Ach so, Farbspuren. Das mit den Farbspuren, richtig, ja.
Genau, und die anderen sind die er noch gemacht
hat. Ja, ich bin immer noch so im Catch-up-Modus, ich muss erst noch wirklich durch die ganze Sache mich durchwühlen, ich bin quasi noch nicht
das mal richtig. Das ist übrigens da. Auch echt heftig, also das muss man Chris schon entschuldigen, also was da an E-Mail-Feedback gekommen ist und wie viele Fotos jetzt bei Flickr schon gekommen sind. Boah.
Ja, das ist also
echt jetzt, super.
Wie das hier bei Happy Shooting abgeht, wir haben super geile, auch ein bisschen verrückte, aber auch super klasse Hörer. Also ist schon richtig gut. Apropos Hörer, lass mal schauen, was hier noch von Hörern kam. Der,
wie heißt Ach, der denn? Apropos verrückte Hörer, da will ich dir mal kurz vorgreifen.
Greif mal.
Das müsste gewesen sein, lass mich mal gerade gucken hier, more Fotos. Und zwar der Michael. Hast du die Fotos von Michael gesehen? Und hier, Mieze 2005.
Moment.
Da hat er 1, 2, 3, 4, eine Collage aus 5 Bildern gemacht,
ah,
wo er seinen Kopf geschüttelt hat
beim Selbstauslöser. Michael ist doch auch der überhaupt diese Happy Shooting Gruppe auf Flickr eingerichtet hat.
Das war doch
Michael. Und der uns beim Joggen hört. Und da hat er auch ein Foto
gemacht.
Der
uns beim Joggen hört und dabei ein Happy Shooting T-Shirt trägt, das er sich selbst gemacht hat.
Ist das geil?
Ist der Wahnsinn. Michael, du bist ab jetzt unser offizieller Lieblingshörer. Das ist der Wahnsinn.
Also, zum Thema verrückt. Ja, Michael ist wahrscheinlich so, wie wir alle doch, leicht verrückt. Aber das musste, glaube ich, auch sein, wenn du so ein Hobby anfängst.
Ich glaube auch, ja. Aber das fand ich echt so super. Und auch ganz, ganz großartige Nachtaufnahmen haben wir da bekommen. Das haut einen echt um, was da teilweise auch wirklich mit kleinen Ixus-Kameras gemacht wird. Mondbilder haben wir gekriegt in allen Variationen. Ganz,
oh ja.
Ganz neu haben wir jetzt per E-Mail gekriegt, das ist noch nicht bei Flickr oben, eine Aufnahme mit 2000 Millimeter. Da ist der Mond dann schon mal formatfüllend
zu sehen. Ja, da hat er ein kleines Teleskop verwendet und wow.
Ganz genau.
Also
super, macht weiter so.
Ja, macht auf jeden Fall weiter so. Jetzt mal schauen, was noch von Hörern so reinkam. Also ja, Rico, Rizzi Acker, also known as Rico, sagt, danke für die tollen Sendungen, aber gern doch. Die Kritik, das Ding heißt doch Gradationskurve. Ja, wir haben es natürlich. Oh je. Also falscher Begriff, das sei hiermit einfach mal entschuldigt. Und dann aber ganz interessant, er schreibt, zum Ausleuchten mit Lampe und Laptop, das Licht einer Lampe ist sehr warm, das eines Laptops sehr kalt, wenn ich einen Standardmonitor hernehme. Ich denke, es wäre sinnvoll, das Licht des Laptop-Bildschirms mit einem farbigen Hintergrund an das Lampenlicht anzupassen. Ein Tipp, man nehme ein Photoshop-Dokument oder ähnliches und in den Vollbildmodus und dann mit einem Orange-Gelb-Ton einfärben. Das macht auch den späteren Weißausgleich einfacher. Das ist ein richtig guter Tipp. Und das lässt sich natürlich noch alles andere draus machen. Kannst du also auch dann als Hintergrund einfach eine blaue oder eine grüne Fläche nehmen und einfach mal ein farbiges Licht dadurch erzeugen. Also du hast
ganz genau.
Und dann einfach Laptop mal hinterher mit dem Weißabgleich ein bisschen spielen.
Genau.
Ich habe auch zum Beispiel diese Party-Porträtfotos aus Kalifornien, habe ich zum Beispiel ganz bewusst nicht sauber ausbalanciert mit dem Weißabgleich, sondern ich habe mit Absicht ein bisschen so das Ding ausbalanciert, dass die Bilder alle so einen leichten Cross-Processed-Touch bekommen, so einen Grünstich so ein bisschen. Einfach weil ich, ja, was mir richtig gut gefallen hat, dieses Dunkle mit diesem, das hatte so ein bisschen was, ja, ich weiß auch nicht. Muss man sich anschauen.
Die Bilder haben so.
Die sieht wahrscheinlich auch ein bisschen realistischer aus, also wie man selber die Stimmung wahrgenommen hat, dann denke ich mal.
Eben, als wenn aber
das so ganz kalt, schwarz abgeglichen ist.
Und ja,
so.
Ich meine, stell dir mal vor, du machst einen Sonnenuntergang und ein Bild vom Sonnenuntergang und den machst du dann mit dem Weißabgleich völlig neutral. Das sieht dann einfach nur noch scheiße aus.
Langweilig.
Ja, richtig.
Also, Rico, vielen Dank. Das war schon mal klasse. Was haben wir dann noch?
Er schreibt dann hier auch noch, guter Tipp für Zubehör. Ist www.lowbudgetshooting.de. Da gibt es nämlich ein Buch zu kaufen, Low Budget Shooting. Und da hatte ich natürlich nichts Besseres vor, als da gleich mal eine Mail hinzuschreiben.
Aha.
Und der Autor des Buches oder die Autorin, ich weiß nicht, Cyril
ist. Cyril klingt weiblich.
Vermutlich, ne? Ich muss nochmal direkt nachfragen.
Hoffen wir es mal, weil es gibt in diesem Bereich Fotografie, Digitalfotografie, so wenig Frauen, dass. Da freue ich mich
immer. Ich frage nochmal nach, genau. Jedenfalls, Autor oder Autorin hat mir ein Buch zukommen lassen, kostenlos. Das werde ich jetzt mal durcharbeiten die nächsten Tage.
Okay.
Und dann in einer von den nächsten Shows mal berichten, wie meine Erfahrungen damit sind. Vielleicht versuche ich da mal was nachzubauen. Da sind zumindest recht interessante Ideen drin.
Klasse, klingt gut. So, dann geht's weiter mit nochmal das Thema mit dem Notebook beleuchten. Das hat also wirklich ganz schön Furore gemacht.
Der da Frederik, sind übrigens auch bei Flickr sind zwei oder drei richtig tolle Beispiele.
Ja.
Einmal mit dem Notebook, da ist auch so ein Making-of-Foto dabei und einmal noch eine Alternative, wie man mit so einer Leselampe, Fußboden und einem umgedrehten Poster einen ähnlichen Effekt erzeugt.
Richtig.
Also ganz, ganz toll.
Ja, und eben auch wirklich low budget, da kann man wirklich viel machen.
Absolut.
Ja, Frederik schreibt, er hat auch in unserer Fixe-Pixel-Episode das auch gehört und festgestellt, er hat den Trick schon genutzt und zwar für Produktshots von Weinflaschen. Und da hat er in Photoshop einfach eine Datei eingerichtet, wo er im Prinzip verschiebbare schwarze Balken hat. Und dann so einen hellen oder auch farbigen Lichtstreifen erzeugen kann. Und wenn man den dann seitlich so auf so eine Flasche drauf macht, dann bekommt die so eine schöne Kontur. Ich habe das mal gesehen bei einem Bassbauer, der E-Bässe baut. Der hat diese hochglanzpolierten Teile rechts und links außerhalb des Bildes mit einer jeweils mit einer Leuchtstoffröhre beleuchtet. Und dann bekommen diese Konturen noch so ein ganz schönes Lichtband. Ja, das kannst du natürlich auch machen. Du kannst natürlich auch Formen dann benutzen, um damit zu beleuchten.
Ja, super Idee.
Da gibt's einiges. Also das ist richtig gut. Danke, Frederik. Das hat uns doch sehr gefreut. Was noch? Ah, genau. Der arme Matthias. Hat mir richtig leid getan mit seiner, in Anführungszeichen, nur Lumix FZ30.
Ach ja, ich erinnere mich.
Ja,
genau. Dem habe ich auch geantwortet, aber
richtig.
Sagst also doch auch noch mal ein paar warme Worte.
Ja, also Matthias fühlt sich ob der DSLR-Lastigkeit unserer Sendung etwas ausgeschlossen. Matthias, es ist, wir reden viel über digitale Spiegelreflexen, wir lieben unsere Kameras, aber ich würde mal sagen, 80%, was du hier in der Sendung hörst, gilt für alle Kameras, auch für Pappkameras aus dem Supermarkt. Also es geht ganz, ganz, ganz stark um die Kreativität und um Möglichkeiten. Du hast mit einer digitalen Spiegelreflex wohl auch noch ein paar mehr Möglichkeiten. Und du hast vielleicht noch einen schnelleren Zugriff auf verschiedene Kameramodi, musst nicht durch ein Menü gehen und du hast ein anderes Gefühl beim Fotografieren, wenn du durch einen Sucher schaust, als wenn du auf ein Display schaust. Aber im Generellen, wenn wir über Bildkomposition oder Langzeitbelichtung oder sonst was reden, das gilt natürlich für alle Kameras.
Auch wenn es hinterher in die Nachbearbeitung nochmal geht, wo wir ja auch noch einiges machen wollen.
Ja.
Auch das gilt ganz genauso. Auch
also
da hat man bei RAW natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob die Lumix auch RAW macht.
Die weiß Lumix machen, glaube ich, TIFF. Also es ist nicht ganz RAW, aber es ist ein unkomprimiertes Bildformat zumindest.
Ja, also auch da gilt das dann. Also fühl dich nicht ausgeschlossen, sondern ganz gut aufgehoben. Denn sowohl Chris als auch ich haben durchaus noch eine kleine kompakte Kamera, beziehungsweise
aber du hast sogar
eine Handykamera.
Ich habe eine Handykamera, ich habe hier das N93 von Nokia, was sogar Filme aufnimmt. Ich habe noch so ein Smartphone, so ein Windows-Smartphone, was auch noch eine 2-Megapixel-Kamera drin hat. Und die benutze ich auch ab und zu. Mhm. Aber ihr dürft uns einfach nicht übel nehmen. Wir lieben unsere Spielzeuge.
Es geht einfach. Und ganz ehrlich, also ich habe früher auch immer gedacht, das sind die Snobs, die reden da über ihre Hightech-Kameras. Als ich das erste Mal eine digitale Spiegelreflex in der Hand gehalten habe und damit wirklich mal gearbeitet habe, man ist sofort wirklich verliebt
in das, was man damit machen kann.
Und es fällt einem unheimlich schwer, wenn jemand fragt, was soll ich für eine Kamera kaufen, zu sagen, kauf dir eine kompakte.
Aber das ist ja eine Erfahrung, die muss jeder für sich selber machen. Da würde ich einfach mal in den Laden gehen, weil für manche passt es einfach nicht. Das ist zu groß, zu schwer und was weiß ich. Einfach mal in den Laden gehen und dann wirklich mal eine Viertelstunde mit so einem Ding spielen. Oder
das stimmt, was du sagst. Also es gibt Leute, die fassen so ein Ding an und sagen, ist ja schön, was ich alles für Möglichkeiten habe, aber passt nicht in die Jackentasche.
Genau.
Und das sind einfach...
Das ist auch
völlig legitim. Der eine ist so, der andere ist so.
Ne? Das ist völlig legitim und dann oder ihr habt einen Kumpel, der so ein Ding hat, leiht euch das mal übers Wochenende aus, spielt einfach mal damit und ihr werdet sehen, es passt oder es passt nicht. So einfach ist das. Also für mich hat es auch
gepasst. Alles andere, also wie versuche ich ein Bild zu komponieren, wie muss ich mit der Beleuchtung aufpassen, was wir eben zum Beispiel gehört haben, hier Produktfotografie mit Notebook-Beleuchtung und. Das ist völlig egal, ob davor dann eine Spiegelreflex ist oder eine kompakte Kamera.
Richtig.
Kann ich auch nur wiederholen, also guck mal bei Flickr rein, was da für klasse Bilder gekommen sind, die mit einer Ixus gemacht sind, die wirklich super winzig ist. Und das geht auch, ja? Also
richtig.
Einfach sich trauen und ausprobieren.
Okay. Trotzdem mag ich meine Spiegelreflex. Ich komme ja auch daher. Ich habe ja, seit ich 14 und 15 bin, habe ich ja mit Spiegelreflexkameras dann auch wirklich gearbeitet. Also
ja, geht uns ja beiden so.
Also ich habe die Zeit vermisst, wo ich dann wenig Spiegelreflex fotografiert habe. Aber gut, jetzt Themawechsel noch und zwar diese Ballongeschichte ist der Hammer, oder?
Ja, Blödelspaß. Da hat uns geschrieben der Steffen zum Thema automatische Bilder. von einer Kamera, die am Ballon hängt. Da hatten wir ja zum Thema Blödelspaß auch ein bisschen gesprochen, was man alles so machen kann, um verrückte Perspektiven zu kriegen oder einfach um Spaß zu haben mit digitalen Kameras.
Ja, aber das ist ja eher wenig Blödelspaß, sondern ein richtig geiles
das Projekt. Das ist schon Profispaß.
Das ist ein Hammerprojekt.
Also wir stellen den Link mal in die Shownotes, würde ich sagen. Und
was sie da gemacht zusammen.
Haben, ist, ja, die haben einen Heliumballon gebastelt.
Fünf Heliumballons.
Okay, also klar, einer reicht nicht fürs Gewicht. Und unten dran haben sie dann eine Kamera gehängt. Mhm. Und die Kamera haben sie dann eingestellt. Da haben sie, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, haben sie eine kaputte Kamera genommen und haben die dann erstmal wieder repariert.
Ja, und dann haben sie so einen Schaltkreis gebaut, der dann die Kamera alle 10 Sekunden auslöst.
Genau, damit sie automatisch Fotos macht. Und dann musst du ja halt auch irgendwie an die Kamera wieder rankommen, weil der Ballon landet ja nicht, wenn du das willst.
Richtig.
Da haben sie sich dann noch was einfallen lassen, dass sie die Kamera an irgendwie an so eine Plastikschlaufe gehängt haben. Und zwar haben sie die dran gehängt mit einem Metallstück und dieses Metallstück konnten sie über eine Fernbedienung erhitzen.
Und das hat dann durchgebrannt und ist runtergefallen an einem Fallschirm.
Und genau, dann brennt dieses Ding durch, fällt runter.
Genau, und dann hat die Kamera noch auch eingebaut in dieses Kistchen. Dann haben die noch einen Peilsender, damit dann auch das Ding wieder gefunden werden kann. Das ist dann mehrere Kilometer weit geflogen und war auch, ich glaube, weit über 5 Kilometer hoch. Und das Projekt hat mich schwer beeindruckt.
Das ist krass. Und übrigens in dem Zusammenhang, vorhin das Interview mit dem Wolfgang, der ist Amateurfunker.
Ja.
Wir hatten nach dem Interview auch bestimmt noch eine halbe Stunde locker geschnackt. Und da kam raus, dass die Amateurfunker ganz ähnliche Dinge machen. Also die binden teils Videokameras oder eben auch Fotokameras an irgendwelche Wetterballons dran, holen sich dann die Startgenehmigung dafür. Da gibt es so ganz schmale Zeitfenster, in denen man das dann durchführen kann. Mhm. Und die haben das dann noch gekoppelt mit einem Funksender. Das heißt, die Bilder werden dann direkt gefunkt, also amateurfunkmäßig, können dann empfangen werden und ach, alles möglich. Und dann fahren irgendwelche Leute, die das dann hören, andere Amateurfunker fahren dann hinterher, um die dann einzusammeln und so.
Cool.
Damit sie keiner klaut. Also, das geht so in diese Richtung, ziemlich abgefahren.
Ist ja der Wahnsinn. Ja, und dann das Nächste ist noch, wir hatten ja in einer der letzten Sendungen über die Streulichtblende geredet, die dann etwas hilft, dass die Bilder etwas knackiger und kontrastreicher werden in schwierigen Lichtsituationen. Und die sind nicht immer ganz billig, die Teile, wenn man die zu seinem Objektiv nicht eh schon dazu bekommt, sondern danach kaufen leider, möchte. Ja. Das sind dann also so Plastikteile, die so ein bisschen tulpenartig aussehen oder auch in rund gibt es die. Und da hat uns wir hatten das jetzt geschickt, das habe ich den Namen nicht
parat. Armin müsste das, glaube ich, gewesen.
Armin, der hat uns einen Link geschickt und zwar zu lenshoods.co.uk, also das tun wir dann auch in die Shownotes. Das ist eine Website, wo man sich für alle möglichen Objektive so PDF-Dokumente runterladen kann, die druckt man dann auf DIN A4 aus und dann hat es da so eine Ausschneideanleitung und dann schneidet man das entlang der Linie aus und rollt das so zusammen und hat dann im Prinzip eine Streulichtblende passend zum eigenen
zum Objektiv. Zum selber bauen. Also die Empfehlung ist ja, das dann irgendwie auf Papier zu drucken und dann auf auszuschneiden und auf Pappe zu übertragen.
Ne? Richtig, oder auf eine schwarze Tonkarton. Pappe, ja, so ein Bastelkarton oder sowas gibt es ja. Ja, das sieht dann auch richtig gut aus und kostet nix außer dem Papier und ein bisschen.
Noch so ein A0-Bogen gibt es irgendwie für 4 Euro oder sowas.
Wenn überhaupt. A0 brauchst du ja gar nicht. Da reicht ein A4-Bogen.
Ja, wenn du mehrere machen willst.
Ach so, na gut.
Ist ja nur Pappe, kann ja auch mal kaputt gehen.
Eben, aber das ist ja dann eben nicht das Problem, weil dann hast du eben 3 Stück und dann machst du eine neue. Kannst du mit einem Gummiring festmachen an dem Objektiv. Und das ist eine klasse Website, da linken wir dazu.
Super Tipp.
Dann.
Ja, das der war
Thomas,
klasse.
Herr Thomas Weller, moin ihr Landratten, bevor ihr eure Ware aus den USA mitbringen lasst, sollte sich Boris mal an seine Wurzeln erinnern. Okay, also da ging es um diese Ball Bungees, das sind diese Gummiringe, diese Gummis mit so einem Plastikknubbel am Ende. Da schreibt ihr, das, was ihr sucht, nennt sich Segeleinbinder, Zeising oder einfach Gummistrop. ich habe mir das mal angeschaut. Thomas, du bist schon relativ nah dran, aber diese Ballbungees haben dann noch irgendwie so einen größeren Gummiknubbel. Die werden eigentlich verwendet, um, kennst du diese Banner, so die aus, auf Lastwagenplane gedruckt werden, die man dann irgendwie aufhängt an den Ecken, mit so
Ösen ja,
an den
ja, Ecken. Ja, ja, ja.
Für solche Sachen werden die hauptsächlich verwendet. Also die werden da eigentlich hier für meine Zwecke in der Fotografie eher aufs äußerste Zweck entfremdet. Lässt du das auf dir sitzen, dass Thomas dich eine Landratte nennt?
Jo, Thomas, mein Butsche, was soll ich mich denn hier mal an meine Wurzeln erinnern, du?
unser Hamburger Jung, ne?
Ich habe ihn nämlich mal geschrieben auf die E-Mail, so von wegen die Wurzeln, weißt du?
Ja, du kommst aus da Hamburg, das Butsche, muss man mal Thomas, sagen.
Du, ich soll mich mal an meine Wurzeln erinnern, du, dabei, nur weil ich aus Hamburg komme und mal auf so einem Kutter lang gefahren bin, du, da weiß ich noch lange nicht, was Segeln ist, du,
ja, mein du, lieber du, Mann. Du warst ja wenigstens schon mal auf dem Kutter da oben, nicht? Obwohl ich auch, muss jo. Ich ja zugeben. Jo, nicht?
Jo, also schöne Grüße nach Hamburg, ne? Wobei der Thomas ja gesagt hat, dass er nur zugereist ist, ne?
Eben,
ist ja nicht mal ein echter Hamburger.
Er ist ja zugereist, wir hier im Schwäbischen, wir nennen das ein Reingeschmeckter. Also,
ein Reingeschmeckter.
Das ist halt jemand, der mal so die Nase reingesteckt hat und reingerochen hat. Also, Ballbungees, Segeleinbinder oder Zeisinge oder wie auch die Dinger heißen, ich bin kein Segler, aber das ist leicht anders. Könnte wahrscheinlich auch funktionieren, aber irgendwie Ballbungees sind mir zuerst untergekommen. vielleicht sollte ich mich einfach doch mal ein bisschen mehr mit Segeln auseinandersetzen. Ein Freund von mir, Axel, der hat sogar so ein Segelboot und cool. Sagt immer schon mal, komm mal mit, aber ich habe da irgendwie nie die Zeit. Und naja, schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal, genau.
So, jetzt aber zum Workshop.
Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zu unserem Workshop.
Also der Happy Shooting Workshop, wir planen fleißig. Wir sind, es nähert sich dann doch langsam es kommt alles langsam zusammen. Das braucht ein bisschen, vor allem, weil es zwar für mich dann nicht der erste ist, aber für Bo ist der erste Workshop ist. Also, da muss man einen Termin finden und das muss mit allem anderen zusammenpassen. Und ja, jetzt sind wir mal so bei Anfang April gelandet. Das wäre am Anfang der Frühlings-Osterferien und ich habe mal geschaut, ich habe extra so eine Excel-Tabelle gemacht, wo ich dann mal so die ganzen Ferientermine der verschiedenen Bundesländer zusammengeschrieben habe. das brauchst du dann also für sowas. Anfang Frühlingsferien, also Anfang April, letzter Tag im Mai und die ersten 3-4 Tage im April, 4-5 Tage lang, so in der Größenordnung wird das sein. Das wäre auch ein Termin, den wir jetzt einfach mal vorschlagen. Wahrscheinlich ist er schon relativ fix, weil wir müssen richtig schnell planen, um das noch alles auf die Reihe zu bekommen.
Mhm. Also ich würde auch mal sagen, so Ende Mai, Anfang April.
Genau.
Das geben wir mal so als Richtung und alle, die sich jetzt schon gemeldet haben, dass sie Interesse hätten an sowas, können ja mal sagen, ob das passt.
Genau, und dann viele haben wahrscheinlich auch noch gar nicht gemeldet, weil sie eben noch auf solche Details gewartet haben. Also genau. Termin eher Anfang April. Ich dachte so an, Moment, lass mich doch mal hier mein Kalenderli aufmachen. Hallo. April 2007. Ja, der Sonntag ist der 1. April, also ich denke mal so Samstag, Sonntag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, so über diesen Mai-April-Dingens rüber, vielleicht auch bis Dienstag. Danach sind in vielen Bundesländern eben die Oster- oder Frühlingsferien oder wie die heißen. Und das heißt, wenn ihr Kinder habt und so, könnt ihr das einfach super kombinieren. Tübingen wäre der Austragungsort dieser Veranstaltung. Also hier Tübingen, ganz nicht ganz im Süden, aber schon ein ganzes Stück.
Ziemlich im Süden, doch.
Naja, ich bin regelmäßig in Freiburg, das ist dann nochmal ein Stück tiefer unten. Ist zu erreichen per Autobahn ganz locker. Es gibt auch in Stuttgart einen Flughafen, der ist knappe halbe Stunde von hier weg, also mit öffentlichen Transportmitteln auch. Also das ist alles kein Problem. Das Ganze würde stattfinden hier in meinem Studio, in Topfloor Productions, das ist schon Workshop erprobt. Da habe ich schon ein Fotoseminar im September gemacht, auf Englisch für meinen anderen Podcast, für Tips from the Topfloor. Da waren also Leute da aus USA und aus Großbritannien und was weiß ich woher. Und also insofern ist es schon eingeweiht und das war auch richtig gut. Das Feedback ist umwerfend, also den Leuten hat es allen richtig gut gefallen. Wie lange? Wie gesagt, 4-5 Tage müssen wir noch schauen. Was dann im Preis enthalten ist, sind so Thema, so klassisch Getränke während des Tages natürlich. Ich werde hier so ein paar Kisten leckere Bionade herstellen und so. Einen gemeinsamen Abend inklusive Essen. Da können wir ja mal ganz lecker essen gehen. Und eine Fotoexkursion. Also müssen wir dann schauen, wohin wir wollen. Aber eine Exkursion zu einem zu einem Ziel in der Nähe, wo es sich dann auch lohnt zu fotografieren. Und wenn es dann irgendwo innen drin wäre, also im September waren wir hier in einem alten Kloster, das hat gut funktioniert, da haben die Leute doch viel gelernt. Kostenpunkt.
Das ist auch ein dankbares Motiv.
Absolut.
So ein altes Kloster.
Absolut. Kostenpunkt 80 Euro pro Tag und Teilnehmer ist mal so die Richtschnur, müssen wir noch ein bisschen im Detail kalkulieren, aber damit müssten wir eigentlich hinkommen. Und die Übernachtung müsstet ihr selbst organisieren. Ich bin aber gerade dabei, mit einem Hotel zu reden und zu verhandeln, dass die noch einen Rabatt geben, wenn ich die Leute zu denen schicke. Also ja, ich denke mal, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, dann halbwegs ordentlich und, also nicht halbwegs, sondern gut ordentlich, aber halbwegs günstig auch unterzukommen.
Mhm. Und da Workshop, kriegen wir bestimmt noch aktuelle Preise dann, ne, wenn du mit denen da durch bist.
Genau, das werde ich dann auf jeden Fall mal noch durchgeben. Und aktuell, lass mal schauen. Ja genau, wollte noch sagen, was dann so in dem Workshop passiert, also was wir im September einfach auch mal erprobt haben mit der ersten Gruppe, das war relativ viel Praxis natürlich. Die Leute sollen wirklich lernen zu fotografieren. Wird natürlich ein bisschen auch um die Technik gehen, aber es geht im Wesentlichen darum, wie man denn sein Auge schult, wie man kreativer arbeiten kann. Es wird ganz viele Assignments geben, also Hausaufgaben, Aufgaben, die dann auch gemeinsam hier auf dem großen Bildschirm, ich muss dann noch schauen, dass ich noch irgendwie so ein großes Plasma-Dingens herbekomme, die man auch gemeinsam durchschaut, und da haben die Leute, also da habe ich ganz viel Feedback bekommen, dass die Leute da richtig viel dabei gelernt haben. Mhm. Und die meisten, ich glaube sogar alle, haben dann wirklich auch ihre Art zu fotografieren verändert durch den Workshop, weil sie einfach gelernt haben, die Umgebung dann doch ein bisschen mit anderen Augen anzuschauen. Und also das wäre für mich so der Schwerpunkt.
Ich denke, gerade dieses direkte Feedback dann mit der ganzen Gruppe und eben der direkten Möglichkeit, eben das nochmal zu wiederholen.
Wir hatten übrigens auch eine gemischte...
Das ist das Tolle.
Genau, und wir hatten übrigens auch eine gemischte Gruppe. Es waren also, wir hatten einen, der ausschließlich mit Kompaktkamera fotografiert hat, und zwei, die auch noch eine Kompakte dabei hatten. Also es war nicht nur Spiegelreflex. Und das war auch richtig gut, weil dann auch beide Welten quasi voneinander lernen konnten. Und das ist dann auch die Möglichkeit für, wenn dann schon mal einer irgendwie vielleicht Bock hat, seine Kompakte durch eine Spiegelreflex zu ersetzen, hat er da die Möglichkeit, dann wirklich mal auf verschiedene Modelle durchzutesten.
Ja klar, gerade mal irgendwie eine Stunde mit einer Spiegelreflex rumrennen.
Paolo, der kam aus München, der ist eigentlich Italiener, der hat das war der mit der Kompaktkamera, der hat wirklich dann mal einen Nachmittag komplett meine Canon 5D, während er im Kloster war, benutzt. Meinte, das ist brutal schwer, das Ding, aber er hat einen Höllenspaß gehabt und war hinterher einfach, wusste einfach besser, was an so einer Kamera dran ist und was damit möglich ist.
Aha, super.
Ja, also Workshop.
Guter Tipp, weil also es ist jetzt nicht nur ein Workshop für Spiegelreflexbenutzer, sondern wirklich für jeden, der digital fotografieren möchte.
Richtig. Und wir hatten auch völlig verschiedene Level da, die haben alle was mitgenommen, das war das Schöne. Also auch die eigentlich eher Angst hatten, weil sie dachten, oh, ich bin nicht gut genug und so weiter. Also die Angst, den Zahn haben wir ihnen schnell gezogen.
Ja, ach, wir sind ja auch ganz verträglich.
Hoffen wir mal. Hoffen wir mal, die Leute, doch gesehen haben sie uns auch schon, sonst könnte ich jetzt behaupten, wir wären so hässlich, aber nee. Okay, jetzt lass uns noch mal kurz reinhören, so weil unsere Sprachbox auf der Website auf happyshooting.de bekommt langsam auch ein bisschen Traffic, und das finde ich richtig gut. Und da hören wir uns doch jetzt mal gleich den ersten Audiokommentar an von Raphael. Vom Denkblockade-Podcast.
Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Raphael von der Denkblockade. Ja, ich wollte jetzt mal eurem Aufruf nachkommen und hier mal eine Voicemail hinterlassen. Da das ja anscheinend niemand nutzt, und das finde ich doch schade, denn selbst ich, der keine Ahnung von Fotografie hat, hört euch gerne zu und finde euren Podcast sehr cool, deswegen wollte ich sagen, macht weiter so. Und alle anderen da draußen, nutzt doch mal diese nette Funktion, gerade wenn ihr was Bestimmtes wissen wollt, dann solltet ihr euch doch hier melden. Alles klar, in diesem Sinne, schönen Gruß aus Florida, macht's gut, ciao.
Ja, vielen Dank, Raphael. Klasse. Also
ja, finde ich schön, dass nochmal wer anders sagt, dass man es benutzen soll.
Richtig. Und ja, Grüße zurück nach Florida. Wahnsinn.
Wir werden in Florida
gehört. Weiß ich auch, wie ich vorhin auf Florida gekommen bin, weißt du?
Ja, richtig, genau.
Also da kommt's her. Grüße nach Florida. Wir werden weltweit gehört. Das ist ja schon mal wow.
Ja, geil.
So, und jetzt noch den letzten Kommentar.
Ja, da haben wir Petz aus Österreich und den hören wir jetzt.
Ja, hallo, Chris und Boris. Ich begrüße euch aus dem sonnigen Österreich. Ich bin der Peter und ich möchte euch mal als erstes zu der tollen Sendung gratulieren, die mir wirklich sehr gut gefällt. Und auch möchte ich ein Lob aussprechen an die Idee von Michael bezüglich den Bildern, die man eben euch schicken kann und die dann auch in der Sendung hoffentlich diskutiert werden. Finde es gut, dass das gleich umgesetzt worden ist. Großes Lob, weil ihr auch offen für neue Dinge seid. Ja, die Sendung finde ich prinzipiell sehr schön balanciert zwischen Anfänger und Profi. Ich denke allerdings, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr auf professionelle und Anführungszeichen Dinge eingehen könnte, wie beispielsweise das Histogramm, wie kann man das korrekt ablesen, auf was muss man aufpassen etc. Und mich besonders interessieren würde noch das Lensbaby, wie setzt man die Schärfe und Unschärfe beispielsweise optimal oder ja zum Beispiel Thema Selbstbau, kann man sowas eventuell realisieren, weil meines Wissens sind ja diese Dinge doch verhältnismäßig teuer für das, was sie leisten. Ja, weiters nur vielleicht auf den Dynamikumfang der Kamera eingehen, fände ich nur interessant. Da kann man vielleicht dann auch wieder überleiten, in dem Satz eh ihr Profis, was man schon gesehen hat, auf die Belichtung. Und was ich auch noch toll fände, das wären die verschiedenen Farbräume vielleicht noch kurz anzuschneiden, Adobe und sRGB und welche ihre Verwendung finden bzw. finden sollten. Okay, euch weiterhin alles Gute und ciao.
Hui, das ist, ja, der Kommentar war ein bisschen länger.
Ausführlich, lass mal schauen, was da alles drin war.
Genau, also danke, dass ihr die Ideen gleich umgesetzt habt.
Ach so, ja, die Flickr Group waren ja gar nicht wir, das war der Michael, der das gemacht hat. Dem genau, gebührt
der Michael der Dank. Für uns gemacht, also nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür, kommt richtig super an. Mhm. Histogramm. Wir sollen ruhig noch mehr auf den Profibereich eingehen, Stichwort Histogramm etc. Haben wir vor, oder?
Haben wir nicht schon mal, habe ich nicht schon mal sogar was über das Histogramm erzählt oder bringe ich jetzt meine
Podcast
durcheinander? Wir können die Sachen, aber natürlich werden wir da im Laufe der Zeit. Wir müssen uns ja noch ein bisschen Material aufbewahren für die zukünftigen Folgen, sonst ist das doch gleich vorbei
hier. Genau, aber es werden auf alle Fälle auch noch ein bisschen mehr Themen kommen, die auch in den Profibereich gehen, aber wir versuchen halt immer ein bisschen so die Waage zu halten, dass natürlich eben die Einsteiger sich nicht so ganz ausgestoßen fühlen. Und auf der anderen Seite die Profis sich jetzt nicht nur langweilen. Mhm. Also da gucken wir mal.
Dann fragt er noch nach dem Lensbaby. Kennst du das? Ich kenne es zumindest
ein bisschen. Das sind solche komischen, flexiblen Rohre, die man statt Objektiv vorne drauf klemmt.
Ja, es ist eigentlich ein Objektiv. Du musst dir das so vorstellen, das tust du vorne auf die Kamera drauf. Das ist so wie so ein Stück schwarzer Plastikschlauch, aber so ein Geriffel da. Also der kann man so ein bisschen in alle Richtungen.
So ein Schwanenhals, ne?
So ein bisschen wie ein Schwanenhals, genau. Und dann hast du da eine Linse und das passt dir eben auf die Kamera drauf und dann kannst du das so mit zwei Fingern, rechts und links jeweils, kannst du dann das Objektiv, die vordere Linse von dem Objektiv quasi in alle Richtungen kippen und drehen und kannst dann durch Zusammenpressen des Ganzen dann auch die Schärfe einstellen. Mehr ist das nicht. Und er fragt, was fragt er? Ja, genau, wie es da um Schärfe, Unschärfe besteht. Also ich halte das für eine schöne Spielerei. Ich habe oft Bilder davon gesehen. Ich habe es auch auf Bildern gesehen. Ich habe es noch nie in der Hand gehabt. Ob man sowas selber bauen kann? Also es ist natürlich kann man sowas selber bauen. Aber das Problem, das Ding ist mit Sicherheit aus so einem Selbstbauprojekt entstanden. Da hat einfach mal einer rumexperimentiert und
ein paar Linsen zusammen
und ein Stück Schlauch genommen. Ja, genau. Das ist garantiert aus sowas entstanden. Also wer da experimentieren will, natürlich, nehmt mal die Lupe vom Opa aus der Schublade und nochmal was und haltet ihr mal vor die Kamera und schaut, was passiert. Also man kann sich da mit Sicherheit was basteln. Ja, wobei...
ich habe jetzt nur gesehen, sie haben jetzt irgendwie Lens Baby Version 3, ist das,
glaube ich? Die 3 gibt es schon, ich kenne nur noch
ja,
die
2. Ja, das jetzt mit, da kannst du das jetzt vorne auch noch fixieren, wenn du eine bestimmte Einstellung hast. Das, noch, das sieht richtig irre jetzt aus, so Spider-Man-mäßig.
Ist ja der Hammer.
Mit irgendwelchen Griffen und Fixierungen und sowas.
Ja, dann Peter, hattest du noch die Frage nach der Dynamik der Kamera, also Dynamikumfang einer digitalen Kamera, der liegt... momentan so in der Größenordnung von dem, was ein Dia ungefähr hinbekommt. Also ein Diapositiv. Da reden wir von, ja, ich würde mal sagen, 5 Blendenstufen Dynamikumfang, wo noch Detail zu sehen ist. In Wahrheit sind es wahrscheinlich 6 bis 7, aber dann ist schon eigentlich schon fast Ende. Und ja, das Interessante ist, auf dem Workshop im September hatte ich einen da, der ist Sensor-Spezialist bei Kodak. Der,
ui!
Ja, der hat uns dann ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt. Also die arbeiten dann schon ganz massiv dran, auch hinter den Kulissen da den Dynamikumfang zu erweitern, weil das einfach, ja, man merkt es halt, wenn man an wirklich hellen Sonnentagen fotografiert mit harten Schatten, dann kann schon mal sein, dass so Schatten einfach absaufen im Schwarz oder Teile überbelichtet sind. Das Problem ist bisher, also es gibt schon Sensoren, die auch mit verschiedenen großen Pixeln oder mit verschiedenen großen Einzelpixeln arbeiten, um dann verschiedene Dynamiken hinzubekommen auf einem Bild. Das muss dann hinterher wieder zusammengerechnet werden in einem Bild und dann sieht es scheiße aus, meinte er. Also die kriegen es einfach noch nicht so richtig hin und das ist auch relativ umständlich zu machen. Und,
aber ich denke, da wird die Entwicklung halt immer weitergehen. Ich denke auch, die Dynamik ist ja auch nicht das Einzige. Also du musst ja die Dynamik auch irgendwo hin abspeichern, das heißt alle Informationen, und du musst das Bild dann halt richtig entwickeln. Da sind wir halt wirklich voll in der RAW-Entwicklung, weil der Abstand zwischen hell und schwarz, der bleibt natürlich. Du gewinnst halt nur die Informationen dazu.
Richtig.
Sehen auf dem Monitor tust du die davon noch lange nicht.
Naja, du musst das dann eben entsprechend dynamisch komprimieren wieder, dass das dann in den darstellbaren Farbbereich geht, in den darstellbaren Helligkeitsbereich wieder reinpasst, den du auf Monitor oder Papier oder sonst so hast. Also ja. Dynamikbereich der Kamera, ich sag mal, also das ist so meine Daumenregel, 5 Blendenstufen und dann ist Schluss. Das ist so der Bereich, den ich benutze, wenn ich wirklich überall Detail haben will. Manchmal lasse ich es auch zu, dass Bereiche des Bildes einfach über oder unterbelichtet werden. Aber im Großen und Ganzen 5 Blendenstufen und dann ist Schulz. Und dann war noch die Frage, genau, da hatte er noch die Frage über Farbräume. Ja, was können wir dazu sagen? Das ist auch wieder so ein Thema, was eigentlich eine ganze Sendung braucht. Bist du noch da? Hallo Boris?
Ja, ich bin wieder da.
Ah, okay, ich dachte gerade, du wärst verschwunden. Ich dachte gerade, die Verbindung wäre schon wieder abgeknackt. Da haben wir heute Glück gehabt. Da haben wir heute Glück gehabt. Noch keinen Abbruch, also hallo. Farbräume, Adobe sRGB, also kann ich jetzt einfach mal ganz kurz generell anreißen. Ich denke, da müssen wir auch nochmal eine eigene Show dazu machen oder was Ausführlicheres.
Das meint er, glaube ich, auch, dass wir das nochmal thematisieren sollen.
Also nur kurz thematisiert, es gibt verschiedene Farbräume, speziell wenn man zum Beispiel Photoshop verwendet, dann kann man da verschiedene Farbräume einstellen. Auch bei Kameras kann man zum Teil einstellen, in welchem Farbraum die Sachen abgebildet werden sollen. Ein Farbraum ist nichts anderes als ja, die Gesamtheit der verschiedenen Farbtöne, die in dem Bild abgebildet werden können. Und der Adobe-Farbraum, der ist etwas umfangreicher, kann etwas mehr abbilden als zum Beispiel der sRGB-Farbraum. Dafür ist der sRGB-Farbraum den wir auf unseren Bildschirmen und Rechnern standardmäßig haben. Das heißt, da muss nichts hin und her konvertiert werden. Und es gibt Fotografen, die schwören drauf, nur in Adobe RGB zu fotografieren und das dann hinterher zu konvertieren auf den Zielfarbraum. Also da gibt's verschiedene Philosophien.
Und dann gibt es in den Foren dann auch wieder die Diskussion, dass dann bei den Fotografen zu Hause sieht es richtig toll aus, dann so, weil in Photoshop haben sie dann diesen Farbraum auch aktiviert und am Mac kann man den auch aktivieren. Aber alle anderen User, die dann halt einen Windows-Rechner oder einen ganz normalen Einstellungen haben und dann halt sRGB sehen, die sehen das Bild halt dann ganz anders.
Ja, also da gibt es, wie gesagt, das ist eine endlose Diskussion. Da müssten wir uns mal wirklich auch richtig vorbereiten, um dann vielleicht mal ein bisschen was Ausführliches zu machen. Aber das genau, passiert. Mal
versuchen, Beispiele zu kriegen.
Ja, vielleicht können wir das ja mal gemeinsam mit den Workshop-Teilnehmern erörtern und erarbeiten und das wäre zum Beispiel auch so ein Thema, was man da mal anreißen könnte. Okidoki.
Ja, ich würde sagen, das langt dann für heute.
Wo sind wir denn? Ach du meine Güte, das ist schon wieder...
Ja, ich kann mich gar nicht zu gucken.
Reicht jetzt mal. Okay, das war's von hier. Schaut doch nochmal kurz rein bei expocaster.de oder beim Podcast von Boris bei nsonic.podspot.de.
N-S-O-N-I-C.
Genau. Mhm. Oder bei meinem Podcast tipsfromthetopfloor.com. Und schickt uns eine Mail, info@happyshooting.de, hinterlasst uns eine Sprachnachricht auf happyshooting.de, schickt uns, oh ja, übrigens danke für die vielen Sternchen auf podster.de, das war ja mal wieder für mich
Hammer,
die Hammer-Überraschung, als ich hier wieder nach Hause gekommen bin und dann war hier plötzlich ein ganzer Himmel voller Sterne, da habe ich mich doch richtig gefreut. Wenn uns jetzt noch ein paar mehr Leute abonnieren auf Podster, einfach auf Abonnieren klicken, dann grinsen wir, glaube ich, nur noch.
Aber auch so ist schon umwerfend. Also das Feedback ist wirklich fantastisch. Also macht richtig Spaß mit euch. Macht einfach weiter wie bisher, würde ich sagen. Empfehlt uns weiter alle Freunde, Bekannte, die fotografieren wollen oder schon fotografieren. Einfach mitmachen. Einfach mit Spaß haben mit uns.
Okay, also... Das war's dann wieder. Bis nächsten Donnerstag und?
Und 3, 2, 1.
Happy Shooting! Achso, dann macht der 50 Mal in Folge Klarspülen.
So ungefähr, ja.
Was sind denn her?
Der ist schon ein bisschen. Ey, warte mal. Ja, ich geh mal treten.
Geh mal treten. Ich glaub's nicht.
So, da bin ich wieder.
Hast getreten.
Genau.
Wie, das so richtig?
Danke schon auf.
Muss man das so richtig dagegen treten?
Nein, einfach den Hebel weiterdrehen.
Also, das heißt, du kannst den eigentlich nicht allein lassen?
Nee, eigentlich nicht.
Das ist ja mal... Völlig Panne.
Ist mal eine richtige Hilfe, so ein Ding.
Ja. Kannst du auch gleich von Hand spülen.
Nimmst du eigentlich schon auf?
Natürlich.
Okay.